SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Stefan Deppen im Studio. Guten Tag. Es ist 12.30 Uhr und das sind einige unserer Themen bis 13 Uhr. In Brüssel sind die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu ihrem Gipfeltreffen zusammengekommen. Im Deutschen Bundestag steht heute die Bezahlkarte für Asylbewerber auf der Tagesordnung. Und auch wir befassen uns heute mit dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Und zwar blicken wir voraus auf den Saartalk heute Abend im SR Fernsehen. Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich zu ihrem Gipfeltreffen in Brüssel eingefunden. Schwerpunktthemen auch diesmal der russische Krieg gegen die Ukraine und wie der Ukraine weiter geholfen werden kann. Darüber hinaus die Lage im Gazastreifen. Und da steckt Deutschland ein bisschen in der Defensive, es geht um die Zukunft der Atomkraft zur Energiegewinnung. Die Atomenergie ist nämlich in Europa wieder auf dem Vormarsch. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
Sie bemühten sich nach Kräften um die zentrale Botschaft schon am Eingang des Brüsseler Messegeländes in Sichtweite des berühmten Atomiums unter die wartenden Journalisten zu bringen. Atomkraft, ja, bitte.
C'est un défi, mais c'est tout à fait possible.
Eine Herausforderung, aber möglich für Raphael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergieorganisation. Im Mittelpunkt vor allem Europa, aber nicht nur. John Podesta, Joe Bidens Chefberater für saubere Energie in den USA, und dazu zählt nicht nur für die Amerikaner die Atomkraft, wirbt für kleine, sogenannte modulare Anlagen, die in Serie hergestellt werden könnten.
I'm optimistic about that, but we'll see.
Auch ein Industriebündnis aus 10 EU-Ländern will die bisher nicht einsatzfähige Technologie vorantreiben. Wichtig auch für den belgischen EU-Ratspräsidenten Charles Michel, um die Klimaziele zu erreichen.
The nuclear is one saw that can help us to tackle the climate crisis.
It's safe, clean and cost-effective.
Sagt auch Pakistans Außenminister Shakhdar, auch er in Brüssel beim Kernenergiegipfel dabei. Genauso wie Ungarns Premier Viktor Orban. Er warnt vor zu viel Ideologie in der Atomkraftdebatte. Es sei Zeit, alles ganz sachlich und nüchtern zu betrachten.
Energy is a question of energy.
Mit dabei auch die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Aber kein offizieller Vertreter der Bundesregierung. Während Deutschland von Atomkraft nichts mehr wissen will, pusht Brüssel die Technologie mit neuen Fördermöglichkeiten, die von den Atomkraftgegnern Deutschland, Österreich und Dänemark nicht verhindert werden können. Frankreich will in den kommenden Jahren ein halbes Dutzend neuer Anlagen bauen, Schweden zwei. Polen und Italien wollen in die Atomenergie einsteigen. Die Rentabilität wird allerdings von vielen Unternehmen in Frage gestellt, denn bisher ist die Finanzierung schwierig. Als abschreckendes Beispiel dient die neueste Anlage in Frankreich, die mit 13 Milliarden Euro jeden Kostenrahmen sprengte. Beim Brüsseler Gipfelmarathon schwenkte die Bundesregierung erst auf halber Linie ein, nach dem Atomkrafttreffen zum richtigen EU-Gipfel. Weit weg vom Atomium und seiner Symbolkraft für die Befürworter der Atomenergie will Bundeskanzler Scholz die EU-Partner dazu bringen, auf das Hier und Jetzt zu schauen. Scholz hatte seinen Kurs für den Brüsseler Gipfel schon bei einer Regierungserklärung im Bundestag angekündigt.
Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das nötig ist. Und wir werden keinen Diktatfrieden zulasten der Ukraine akzeptieren.
Die Ukraine müsse so schnell wie möglich stark gemacht werden für alles, was kommt. Viktor Orban, so heißt es, werde alle Ampeln erst einmal auf Rot stellen. Vor allem Deutschland hegt aber neue Hoffnungen zur Finanzierung, und zwar über die Zinsen gesperrter Vermögensanlagen, die die russische Zentralbank in der EU deponiert hat. Beim EU-Frühjahrsgipfel soll es dann auch noch um die Lage in der Landwirtschaft gehen und auch um die Menschen im Gazastreifen, die mit Lebensmitteln versorgt werden sollen.
Bezahlkarte statt Bargeld für Asylbewerber. In einigen Landstrichen der Republik wird das schon praktiziert, mit gutem Erfolg, wie es heißt. Im Kern geht es darum, dass durch diese Bezahlkarte verhindert werden soll, dass staatliche Unterstützung ausgegeben wird, um Schlepper nach Deutschland zu bezahlen oder Familienangehörige im Herkunftsland zu unterstützen. Eigentlich ist die Regierung auch willens, diese Karte einzuführen. Doch es dauert länger als gedacht. Und das hat die Unionsfraktion als größte Oppositionsgruppierung zum Anlass genommen, das Thema im Bundestag öffentlichkeitswirksam zu thematisieren. Georg Schwarte aus unserem ARD-Hauptstadtstudio fasst die Debatte am Vormittag zusammen.
Das Wort Bezahlkarte für Flüchtlinge, es elektrisiert. Heute im Bundestag vor allem die Union, die sagt, her mit einer bundesweiten Regelung. Die habe der Kanzler den Ländern versprochen, vor Monaten schon. Warum hakt's? Stefan Stracke von der Union hat da seine Antwort.
Diese Regierung bringt nichts mehr auf die Kette. Bei allen Themen, die wichtig sind für Deutschland, steht mindestens einer in der Ampelkoalition verlässlich quer im Stall. In der Migrationspolitik sind es immer dieselben, die Grünen.
Die Grünen also stehen quer im Stall. Klar ist, das Ampelkabinett hatte am 1. März einen Gesetzentwurf beschlossen, der eine Bezahlkarte mit einem Bundesgesetz absichern soll. Die Grünen aber brauchen noch etwas Zeit, um zu prüfen. Das geht übrigens nicht nur der Union, sondern auch FDP und SPD, mithin den eigenen Koalitionären etwas auf die Nerven. Die Sozialdemokratin Rasha Nasre wendet sich ans grüne Lager.
Und deshalb ist es mir wichtig, an dieser Stelle klar zu sagen, dass bitte schön alle Koalitionspartner jetzt endlich Verantwortung übernehmen und endlich Ruhe in dieses Thema reinbringen.
Lautes Gejohle bei der Union, Schweigen bei den Grünen.
Beruhigen Sie sich. Immer mit der Ruhe.
Aber niemand beruhigte sich. Fest steht, in Bayern führen exakt heute 3 Landkreise und die Stadt Straubing Bezahlkartenmodelle ein. In Hamburg, in Hannover, in Thüringen gibt es weitere Modellversuche. Konstantin von Notz, Jurist und Grüner, wundert sich.
Wenn Sie eine Regelung auf Bundesebene brauchen. Wie kann es sein, dass dann in Bayern die Bezahlkarte heute eingeführt wird?
Die Juristin Andrea Lindholz, CSU, hat da eine simple Antwort.
Wir alle wissen, dass wahrscheinlich das Thema Bezahlkarte von irgendjemandem auch vor Gericht auf den Prüfstand gestellt wird.
Deshalb braucht es Rechtssicherheit, deshalb eine bundeseinheitliche Regelung. Überhaupt ist die Bezahlkarte für die Union gewissermaßen die Wunderwaffe der Migrationssteuerung.
Weniger illegale Migration nach Deutschland, mehr Steuerung, mehr Kontrolle, kein Geld mehr an Schlepper und Schleuser. Und ich glaube, das ist ein richtiges und wichtiges Ziel.
Die Union klatscht, die Ampelfraktion schüttelt die Köpfe. Die finden eine Bezahlkarte zwar richtig, können das Wort vom Pull-Faktor Bargeld aber nicht mehr hören. Nichts nämlich belegt bisher, dass eine Bezahlkarte Migrationszahlen senkt. Nathalie Pawlik von der SPD sagt deshalb vorsichtshalber, was die Karte nicht kann.
Die Bezahlkarte bekämpft weder Fluchtursachen, noch wird sie Menschen, die vor Krieg fliehen und um ihre Sicherheit bangen, um die Zukunft ihrer Kinder bangen, davor abhalten, bei uns Schutz zu suchen. Die Bezahlkarte wird nicht für schnellere Asylverfahren sorgen oder Geflüchtete vor Ort in der Integration besser unterstützen. Die Bezahlkarte schafft keine einzige Wohnung, keinen Sprachkurs, keinen Kita-Platz.
Die Union wollte heute Druck machen, legte ihren eigenen Gesetzentwurf vor. Der geht jetzt in die Ausschüsse und bleibt folgenlos. FDP-Mann Pascal Kober rief Oppositionsführer Merz dann das hinterher.
Wir brauchen hier mehr Ernsthaftigkeit, damit wir mehr Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder für den Parlamentarismus und für die Demokratie gewinnen. Solche Schauanträge, wie Sie sie führen, führen da nicht zu größerem Vertrauen.
Aber immerhin zu reichlich Puls im Plenarsaal. Der Gesetzentwurf der Ampel zur Bezahlkarte wird vor Ostern nicht mehr ins Parlament kommen. Der politisch elektrisierende Begriff Bezahlkarte für Flüchtlinge bleibt allen noch ein wenig erhalten.
Die Videoplattform TikTok steht einmal mehr in der Kritik. Die Plattform sei eine Gefahr für die Demokratie, sagt beispielsweise der CDU-Abgeordnete Kiesewetter, Mitglied im Geheimdienstkontrollgremium des Bundestages. China und Russland nutzten TikTok für ihre hybride Kriegsführung, also Desinformation und Datenabgriff und Spionage, lauten die Stichworte dazu. An einer Stelle ist TikTok jetzt aktiv geworden. Die Plattform hat die Aktivitäten von Maximilian Krah eingeschränkt. Krah ist Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Jim Bob Nikschas berichtet.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft.
Dieses Video ist mit rund 1,4 Millionen Aufrufen mit Abstand das erfolgreichste auf dem TikTok-Account von AfD-Politiker Maximilian Krah. Seit einigen Tagen erreicht er mit seinen Inhalten aber nur noch wenige tausend User auf der Plattform, denn TikTok hat Krahs Reichweite aktiv eingeschränkt. Seine Videos werden den Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr empfohlen, wegen wiederholter Verstöße gegen die Richtlinien der Plattform.
Krah spricht in einem Video vom großen Austausch. Das ist eine rechtsextreme Verschwörungserzählung. Es gibt aber auch Videos, in denen Krah Homosexuelle abwertet. Und auch das wurde als Verstoß von der Plattform gegen die eigenen Regeln gewertet.
Der Politikberater Johannes Hilje beobachtet schon länger, welche Botschaften AfD-Politiker bei TikTok verbreiten und wie sie vor allem sehr junge Menschen gezielt erreichen wollen.
Sie konstruieren Feindbilder, da werden junge Auszubildende gegen Fachkräfte aus dem Ausland ausgespielt. Es wird behauptet, die Bundesregierung würde die jungen Menschen hassen. Auf einer Basis allerdings, die nicht immer ganz faktengetreu ist.
Einen Faktencheck aber gibt es bei TikTok nicht. Der Konzern profitiert auch selbst davon, wenn Videos tausende Male angeschaut oder geteilt werden. Man betont jedoch schriftlich:
Wir haben strenge Richtlinien für Konten, die einer Regierung, PolitikerInnen oder einer politischen Partei gehören. Diese unterstützen unser Engagement für die freie Meinungsäußerung, während sie gleichzeitig Missbrauch verhindern.
Dazu gehört für TikTok auch der Versuch, die Community gezielt zu beeinflussen. Und den gab es zuletzt auch. Ende 2023 wurden nach Angaben des Konzerns mehr als 30 gefälschte Accounts gelöscht. Ein verdecktes Netzwerk, das inhaltlich die AfD unterstützt und Themen russischer Staatsmedien verbreitet hat. Ziel war demnach, die politische Debatte in Deutschland zu manipulieren. Genau darin sieht Konstantin von Notz eine große Gefahr. Der Digitalpolitiker und stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag fordert deshalb, dass die Politik hier stärker eingreift.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man von Plattformen erwartet und sie auch darauf verpflichtet, einen bestimmten Anteil von qualitativ anspruchsvollen Informationen zu transportieren. Das gibt es in anderen Bereichen auch. Und ich glaube, dass bei großen Plattformen man Ähnliches diskutieren sollte.
So weit geht die politische Debatte in Deutschland bisher nicht. Mit Blick auf TikTok verweist das zuständige Bundesinnenministerium unter anderem an die EU-Kommission. Die führe zurzeit ein Verfahren gegen den Konzern, um zu prüfen, ob die Plattform die Regeln zum Schutz von Jugendlichen einhält. Wann genau die Videos von AfD-Politiker Maximilian Krah den TikTok-Usern wieder empfohlen werden, teilte der Konzern nicht mit. Die verhängte Einschränkung soll für 90 Tage gelten, voraussichtlich bis zur Europawahl.
Lieber künstliche Intelligenz als gar keine. Spaß beiseite. Die technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sind inzwischen enorm. In vielen Alltagsanwendungen hat KI Einzug gehalten. Aber die Spielregeln für ihren Einsatz, die werden erst nach und nach festgelegt. Es gibt also Spielräume. Und auch Gefahren. Denn viele Medien sperren ihre Inhalte für die großen KI-Modelle. Was dazu führen könnte, dass andere, die die Möglichkeiten offensiv für ihre Zwecke nutzen, davon profitieren. Etwa Anbieter rechter Propaganda. Wie groß ist diese Gefahr? Nils Dams berichtet aus dem Silicon Valley.
Dezember 2023. Die New York Times titelt:
Times verklagt OpenAI und Microsoft wegen KI-Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke.
Microsoft und OpenAI arbeiten im KI-Bereich eng zusammen. Der Vorwurf: Die Firmen hätten Millionen Artikel der New York Times verwendet, um den Chatbot ChatGPT zu trainieren. Ohne Vereinbarung und ohne dafür zu bezahlen. Microsoft-Chef Satya Nadella bestreitet das gar nicht, stellt in einem Interview mit dem Sender NBC aber die Frage:
What is the copyright protection?
Für was besteht der Urheberrechtsschutz und was lässt das Gesetz zu? In einer Welt, in der es eine transformative Technologie gibt.
Where there is transformative new technology.
Damit meint er künstliche Intelligenz.
The copyright laws,
da muss das Urheberrecht jetzt interpretiert werden. Es gibt auch diverse andere Klagen gegen KI-Firmen. Urteile gibt es noch nicht. Viele Verlage und Magazine wehren sich mittlerweile aber auch technisch. KI-Firmen arbeiten mit sogenannten Crawlern. Diese Programme grasen das Internet nach neuen Texten ab, immer mit dem Ziel, die eigenen KI-Chatbots mit noch mehr Daten zu füttern. Viele der größten Nachrichtenwebseiten blockieren diese Crawler von KI-Firmen wie OpenAI oder Google. Neben der New York Times auch die Washington Post, CNN oder der Guardian. In Deutschland sind es unter anderem der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit. Das ergeben Daten von verschiedenen Analysefirmen. Nur wenige Verlage haben Verträge mit den KI-Firmen. Der Springer Verlag stellt die Artikel von Bild und Welt OpenAI beispielsweise ganz offiziell zur Verfügung. Auffällig ist, dass viele rechtsgerichtete Portale KI-Crawler zulassen, darunter Fox News, Breitbart oder der Daily Caller. Könnte das eine Strategie sein, um Antworten von Chatbots in eine konservativere Richtung zu beeinflussen? Technisch sei das eine plausible Taktik, meint zum Beispiel der in Neuseeland lehrende Datenwissenschaftler David Rosado. Die Daten, die in KI-Bots stecken, hätten einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse. Jeremy Baum ist ein KI-Forscher von der Universität Kalifornien und sieht das anders.
I don't think it would be possible.
Er glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf Bots wie ChatGPT habe, denn
Als die Zeitungen angefangen haben zu blocken, waren die meisten Artikel schon gecrawled. Die Möglichkeit, die Crawler von OpenAI zu blocken, gibt es erst seit letztem Sommer. Da war ChatGPT längst veröffentlicht. Der entscheidende Faktor seien aber die Menschen. Menschen trainieren die Bots. Die gehen Antworten durch und geben Feedback. Das ist richtig, das nicht. Große Chatbots wie ChatGPT seien entscheidend von Menschen geprägt worden, die in großen US-Städten wie San Francisco leben und eine eher liberale Einstellung haben. Es würde wahrscheinlich Tausende, vielleicht Hunderttausende Durchläufe brauchen, um ein bestehendes Modell umzukehren. Das ist bei großen Bots nicht machbar.
Es ist 12:45 Uhr. In der SR-Info Bilanz am Mittag, jetzt der Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
Das russische Militär hat zum ersten Mal seit Wochen die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Wie ukrainische Rettungsdienste mitteilten, wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Nach offiziellen Angaben wurden rund 30 Raketen abgefangen. Schäden seien unter anderem durch herabfallende Raketentrümmer angerichtet worden. Es traf demnach Wohnhäuser, aber auch einen Kindergarten. Das israelische Militär hat in Gaza-Stadt nach eigenen Angaben mehr als 50 bewaffnete Palästinenser getötet. Seit Montag durchsuchen die Soldaten immer wieder das Shifa-Krankenhaus. Das Militär wirft der Hamas vor, die Klinik nach wie vor als Versteck und zur Planung von Angriffen zu nutzen. Ein Armeesprecher teilte mit, die Soldaten hätten bei ihren Durchsuchungsaktionen auch erbeutete Unterlagen des Militärs sowie 11 Millionen US-Dollar gefunden. Außerdem habe die Armee bei dem Einsatz mehr als 350 Verdächtige gefangen genommen. Israels Militär hat auch Luftangriffe im besetzten Westjordanland geflogen. Dabei wurden nach Angaben der Streitkräfte 2 palästinensische Extremisten getötet. Die deutsche Fregatte Hessen hat bei ihrem Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer einen weiteren Angriff abgewehrt. Wie die Bundeswehr mitteilte, wurde eine Drohne durch einen Bordhubschrauber zerstört. Der Drohnenangriff habe zivilen Schiffen gegolten. Die Hessen war Ende Februar als Teil der EU-Marinemission zum Schutz der Handelsschifffahrt in die Region entsandt worden. Seit mehreren Monaten greift die jemenitische Houthi-Miliz Schiffe im Roten Meer an. Die Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken im Personalausweis ist mit den Grundrechten vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. In der Begründung heißt es, zwar schränke die Speicherung von Fingerabdrücken den Schutz personenbezogener Daten ein, das sei aber unter anderem dadurch gerechtfertigt, dass Fälschungen und Identitätsdiebstahl bekämpft werden sollten. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte den EuGH befragt, weil es über den Fall eines Deutschen entscheiden muss, der für seinen neuen Personalausweis keine Fingerabdrücke abgeben will. Seit August 2021 ist das aber in Deutschland Pflicht. Die entweihte Kirche St. Mauritius in Alt-Saarbrücken steht nicht länger unter Denkmalschutz. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis entschieden. Damit kann das Gebäude abgerissen werden und das Grundstück wird interessanter für Investoren. Bislang hatte die Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Saarbrücken Interesse, die Kirche zu kaufen, um daraus ein Zentrum für professionellen Tanz zu machen. Sie bezweifelt nach eigenen Angaben aber nun, ob sie finanziell mithalten kann. Die ehemalige Kirche gehört der katholischen Kirchengemeinde St. Jakob. Sie wollte das Gebäude schon länger verkaufen. Der langjährige saarländische Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsident Karl-Josef Jochem ist tot. Wie seine Familie dem SR mitteilte, erlag er am Dienstag einem Krebsleiden. Jochem wurde 71 Jahre alt. Er saß für die FDP in 3 Wahlperioden im saarländischen Landtag. 2021 verließ er die Liberalen und wechselte zur ÖDP. Karl-Josef Jochem soll am Donnerstag kommender Woche in Illingen-Uchtelfangen beigesetzt werden.
Es gab mal eine Zeit, da florierte die Herstellung von Solaranlagen in Deutschland. Lang ist her und viel sind es nicht mehr, die noch produzieren. Vor allem in Ostdeutschland angesiedelt, rufen diese Unternehmen nun um staatliche Hilfe. Ohne die sei es nicht möglich, länger gegenüber der Konkurrenz, vor allem aus China, zu bestehen. Doch wie so oft gilt auch hier, die Bundesregierung teilt die Einschätzung, ist aber über die Konsequenzen daraus nicht einig. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ist offen für eine Unterstützung, die FDP ist gegen weitere Unterstützung. Konsequenz: Der Bundestag wird heute nicht, wie eigentlich geplant, über das Solarpaket der Regierung diskutieren. Aus Berlin Martin Polanski.
Gunter Erfurt ist der Chef des Solarherstellers Meyer Burger. Er war mal angetreten, um die deutsche Solarindustrie wiederzubeleben, vor allem gegenüber der chinesischen Konkurrenz. Aber jetzt sagt der Solarmanager, ohne staatliche Förderung geht es nicht.
Wir sagen einfach, es gibt diese massive Marktverzerrung, 1 Billion Förderung in China. Und es muss jetzt etwas getan werden, wenn man dieses industriepolitische Ziel umsetzen will, diese Abhängigkeit zu reduzieren, dann muss man dort hinein investieren. Und genau dort scheitert es.
Ein wichtiges Werk von Meyer Burger, das im sächsischen Freiberg, steht derzeit still. Solarmanager Erfurt droht mit Abwanderung in die USA, falls kein starkes politisches Signal aus Berlin kommt, wie es bei Meyer Burger heißt. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ist angesichts der chinesischen Billigkonkurrenz im Grundsatz für eine staatliche Förderung der deutschen Solaranlagenhersteller.
Wenn wir die hier halten wollen, müssen wir denen irgendeine Bedingungen schaffen, die das aufwiegt. Bedingungen schaffen heißt Geld ausgeben. So, und deswegen ist dieses ganze Gerede von keine Subventionen immer dann nichts wert, wenn es konkret wird.
Konkret geht es derzeit um das sogenannte Solarpaket 1. Das sollte vor allem dafür sorgen, dass Photovoltaikanlagen in Deutschland leichter und unbürokratischer installiert werden können. Etwa Balkonanlagen oder auch Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen. Innerhalb der Ampelkoalition gibt es darüber kaum Streit, aber über mögliche Subventionen schon. Man hat sich verhakt. Teile der Solarbranche fordern, im Solarpaket einen sogenannten Resilienzbonus zu verankern. Das bedeutet, Betreiber von Photovoltaikanlagen sollen eine gesonderte Förderung bekommen, wenn sie einen bestimmten Anteil an deutschen oder europäischen Komponenten verbauen. Bezahlen müsste diese Subvention der Staat über das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Dagegen sträubt sich innerhalb der Ampelkoalition die FDP. Fraktionschef Christian Dürr.
Deutschland muss wettbewerbsfähiger werden. Aber die Antwort auf Probleme bei der Wettbewerbsfähigkeit können ja nicht einfach neue Subventionen sein. Das haben Vorgängerregierungen gezeigt. Das hat nicht funktioniert, im Gegenteil.
FDP-Fraktionschef Dürr verweist damit auf die erste große Krise der deutschen Solarbranche. Vor gut 20 Jahren profitierten deutsche Hersteller anfangs davon, dass Solaranlagenbetreiber eine üppige Förderung über die EEG-Umlage erhielten. Die Lage änderte sich allerdings in den 2010er Jahren, als die chinesische Billigkonkurrenz auf den Markt drängte. Die Käufer der Panels entschieden sich für die Produkte aus Fernost und deutsche Unternehmen gingen reihenweise pleite. Jetzt ist eins bemerkenswert, die Branche kämpft nicht geschlossen für einen Resilienzbonus. Einige Unternehmen warnen vor Marktverzerrungen, insbesondere solche, die vor allem mit der Installation von Photovoltaikanlagen Geld verdienen. Ihnen kommen die günstigen Anlagen aus China sehr gelegen. Weitere Subventionen, so Kritiker von Staatshilfen, könnten die Kosten der Energiewende insgesamt erhöhen. Die Ampelfraktionen verhandeln derzeit weiter über das Solarpaket und mögliche Hilfen. So oder so, die Branche hofft auf eine baldige Entscheidung.
Ins Saarland. Zum SR, Saartalk, das Gesprächsformat im SR-Fernsehen. Immer donnerstags, heute also wieder. Gestern Abend ist die Sendung aufgezeichnet worden mit einem Thema, das wohl nicht nur Fußballfans interessieren dürfte. Es ging bzw. geht heute Abend bei der Ausstrahlung um das Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Heute Abend ab 20.15 Uhr im SR-Fernsehen. Und die wesentlichen Erkenntnisse daraus, die gibt's jetzt schon hier mit Frank Grundhever.
Eigentlich hatte FCS-Präsident Ostermann zugesagt, erschien dann aber wegen Terminschwierigkeiten doch nicht. Ein wichtiges Projekt ist zu bearbeiten, darum kann Ostermann nicht da sein, erklärte FC-Schatzmeister Weller, der seinen Präsidenten vertrat und gleich mal klarstellte, wir sind unzufrieden mit dem umgebauten Ludwigsparkstadion und finanziell werde man sich vorerst nicht an einem Ausbau des Stadions beteiligen.
Wir haben unterhalb einer zweiten Liga definitiv nicht die Möglichkeit, Kapitaldienst zu leisten. Das heißt also, es geht dann immer darum, laut Mietvertrag haben wir uns dann auch für die Zweitliga dazu entschieden, also zusammen eben irgendwo dann was versuchen, dann aus der Nordtribüne zu machen. Da wären die Kuhweiden dann eben mit erledigt und wir würden dann einen Betrag X, immer in Abhängigkeit von der Bausumme, die würden wir dann gerne dazu beitragen. Aber unterhalb einer zweiten Liga funktioniert das nicht.
Einzige Ausnahme, so der Schatzmeister, wenn neben dem Verein noch ein privater Investor einsteigen sollte. Und dann schwenkte er um auf die Trainingsbedingungen. Diese seien im Sportfeld der aktuellen Trainingsstätte des FCS nicht mehr ausreichend gegeben.
Man muss einfach sehen, dass wir oben im Sportfeld, dass das einfach zu klein geworden. Wir haben so viele Jugendmannschaften, es sind keine Trainingseinheiten mehr möglich. Und das Thema für uns ist, wir würden sehr gerne die erste Mannschaft, unsere Profimannschaft, irgendwie ausgliedern, rausnehmen oben aus diesem Sportfeld. Und da war eine Idee, dass wir dann eben in den Galgenteil gehen.
Doch dazu muss die Stadt eine Baugenehmigung erteilen. Saarbrückens OB Uwe Konrad sagte, dass bislang aber nur Anträge einer Privatperson vorlägen.
Aus diesen Anträgen ist kein Zusammenhang zum 1. FC Saarbrücken zu erkennen. Es gibt darüber hinaus, ich sag mal, auf einem städtischen Gelände, direkt dort, das ja davon betroffen ist, illegale Ablagerungen in einem erheblichen Umfang, die da eingebracht worden sind. Auch das sind Dinge, die noch geklärt werden müssen zuvor. Und darüber hinaus gibt es ja überhaupt ein Baurechtsverfahren. Das heißt, Baurecht muss zunächst geschaffen werden. Und wenn man überhaupt eine Chance haben will, ist dann eben auch der Stadtrat vorab gelagert.
FCS-Schatzmeister Weller widerspricht Konrads Aussage, dass der 1. FC Saarbrücken sich nicht klar für einen Profi-Campus ausgesprochen hätte.
Vor ein paar Tagen hat der 1. FC Saarbrücken sein öffentliches Interesse an diesem Profi-Campus kundgetan. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schreiben angekommen ist. Das ist 4-5 Tage alt. Aber wir haben vor der Ablehnung haben wir einen Antrag gestellt und gesagt, okay, der 1. FC Saarbrücken ist interessiert an einem Profikampus. Ja.
Was also bleibt aus dieser Gesprächsrunde? Klar ist, der Verein wird sich nur im Aufstiegsfall an einem Ausbau beteiligen. Die Stadt wird den Rasen nach Saisonende rund erneuern und will die Infrastruktur weiter verbessern. Und der FCS scheint ganz offensiv auf ein Trainingsgelände in der Galgendell hinzuarbeiten.
Saartalk ab 7:45 heute Abend im SR-Fernsehen. Wir schauen noch aufs Wetter. Frühlingshaft ist es heute. Das merken Sie auch, ohne dass ich es Ihnen sage. Die Temperaturen steigen bis auf 19 Grad heute an, aber am Nachmittag ziehen dann Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Am Samstag soll sich das Wetter dann aber ändern. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Um 6:30 bin ich wieder hier. Jetzt folgt die internationale Presseschau auf SR2 Kulturradio.
SR Info. Auslandspresseschau.
Der russische Angriffskrieg ist weiter Thema in der internationalen Presse. Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet schreibt, viele Menschen im Westen suchen noch immer Antworten auf ihre Fragen zu den Entwicklungen in Russland. In offenen Gesellschaften, in denen niemand für das, was er denkt und sagt, ins Gefängnis geworfen wird. Eine Welt, die auf Vernunft basiert, in der die Wahrheit die Lüge übertrumpft und in der Recht Recht ist. Anders als in Russland. Hier gilt eine ganz andere Rationalität. Die Zielstrebigkeit der Unterdrückung und die Systematik der Gewalt. Alles, was sich der Macht in den Weg stellt, wird vernichtet. Die Angst ist ihre Waffe und die Angst des Volkes ist ihr Weg zum Sieg. Zum Machtsystem Putin am Beispiel des Oppositionellen Nawalny schreibt die italienische Zeitung La Repubblica, Nawalnys politische Geschichte, seine früheren hypernationalistischen Positionen und seine Fehler sind vernachlässigbar angesichts der Tatsache, dass er Opfer einer Vergiftung, einer ungerechtfertigten Inhaftierung und der Deportation nach Sibirien war. Das ist es, was den wahren und tiefgreifenden Charakter der Tyrannei Putins unmissverständlich offenbart. Er schöpft aus der Tradition und erfindet Mythen, um seinen Despotismus zu stärken. Doch in Wirklichkeit ist er ein KGB-Beamter, wie er es vor 35 Jahren war und wie er es am Ende dieser letzten Amtszeit im Jahr 2030 sein wird. Zur Überlegung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich, den Ukraine-Krieg einzufrieren, heißt es im Schweizer Tagesanzeiger, der Streit um einen einzelnen Satz eines wichtigen Genossen könnte eine Posse sein, spiegelte er nicht die traditionelle Zerrissenheit der SPD in Fragen von Krieg und Frieden wider. Mützenichs Satz zum Einfrieren des Krieges alarmiert nun all jene, die die SPD schon länger verdächtigen, sie wolle als Friedenspartei in die Wahlkämpfe 2024-25 ziehen und den Taurus-Verweigerer Scholz als Schröders Wiedergänger inszenieren. Dieser hatte sich 2002 dem Irakkrieg der USA widersetzt und nicht zuletzt deswegen die Wahl gewonnen. Als Friedenskanzler würde Scholz jedoch allem widersprechen, was er seit der Zeitenwende gesagt und getan hat. Und die Bauernproteste gegen die EU-Hilfe für die Ukraine im Agrarsektor ist Thema im Standard aus Österreich. Als Moskau 2022 die Verschiffung von Getreide über das Schwarze Meer in die Welt blockierte, öffnete die EU ihren Binnenmarkt für die viel billigeren Produkte. Das war eine gute Aktion. Sie trug zur Stabilisierung der Ukraine bei. Aber Das führte gleichzeitig zu einer Verzerrung im Binnenmarkt und erhöhte den Druck auf die Bauern, die seit Monaten protestieren. Daher werden nun wieder Exportbeschränkungen mit Kontingenten und Zöllen gesetzt, wenngleich nicht allzu scharfe. Die EU-Ukraine-Hilfe im Agrarsektor wird schwierig, wenn sie von den eigenen Bauern nicht mitgetragen wird. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.